weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach außen nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle in Richtung Tal bahnt. Das könnte 2 tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Platten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält das Flüchtlingszentrum in Eisenhüttenstadt für verzichtbar. Der parteilose Politiker stellte im rbb24 Inforadio Änderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Land in Aussicht. Werner Schoninger, rbb24.
Wilke will die Zukunft des sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt offen lassen. Hier leben Geflüchtete, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Wilke zufolge kommen weitere derartige Flüchtlinge wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Die Gelder für weitere Erschließungsarbeiten des Zentrums könne man daher andernorts womöglich besser einsetzen, so Wilke. Es sei immer seine Position gewesen, dass Menschen das Land verlassen müssen, die kein Bleiberecht haben, betonte Brandenburgs Innenminister. Dafür gelte es, die Rückführungen zu optimieren. Wer ein Bleiberecht habe und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, sei aber willkommen.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten ein. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 16 und in Tempelhof 18 Grad. In Strausberg 16 und in Treuenbrietzen 22 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Eve Schmidt.
Und bevor hier jede Menge gesungen wird, gibt's noch Mendelssohn pur. Schön, dass Sie da sind. Dieses Scherzo stammt aus Felix Mendelssohn Bartholdys Streichoktett S-Dur. Dementsprechend waren 8 Musiker und Musikerinnen beteiligt, unter anderem die Schwestern Shoshan und Astrix Cyrus-Nocian mit Geige und Cello und alles hier auf Radio 3 bei Klassik bis 2. Die großen Primadonnen des 18. und 19. Jahrhunderts haben oft ein ziemlich aufregendes Leben geführt, abseits der gängigen Konvention. Sie haben einfach mal zu den ersten Künstlerinnen gehört, die ein selbstbestimmtes Leben gewagt haben. Deswegen stehen sie auch heute wieder im Fokus der Forschung. Und natürlich interessieren sich auch moderne Sängerinnen für diese glamourösen Vorbilder. Jetzt hat die französische Mezzosopranistin Eva Saitchik ihr neues Album einer solchen Ikone gewidmet, Celestine Gallimarier. Matthias Keter hat dieses Album mitgebracht. Matthias, wer war diese Frau?
Ja, die lässt sich erstmal recht leicht labeln. Das war nämlich die allererste Carmen der Musikgeschichte. Die stand also während der Uraufführung auf der Bühne. Und deswegen passt das natürlich in dieses Jahr, diese Hommage. 150 Jahre ist die Carmen nämlich alt, genau. Und allerdings kann man so eine ungewöhnliche Mezzosopranistin wie Gallimarier natürlich nicht auf diese eine Rolle reduzieren. Die war auch berühmt dafür, im buchstäblichen Sinne grenzüberschreitend zu sein. Also die sang mit Vorliebe ausgegrenzte Randgruppen, auch Sinti und Roma sehr viel, schlüpfte auch gern in Männerrollen und war auch die Frau, wo wir heute sagen würden, die hat die erste wirklich non-binäre Opernfigur überhaupt gesungen, die Mignon in Thomas, gleichnamiger Oper. Und deswegen passt der Titel des Albums ganz gut, Rebelle. Und denn Gallimarier, die sang eben nicht nur rebellische, wenig angepasste Figuren, sondern war eben auch im Leben eine ziemlich mutige Frau, zum Beispiel bei der Wahl ihres Repertoires. J'ai léché mon ami Lilos Bastia. Oui, mais toutes seules on s'ennuie, et les vrais plaisirs sont à deux. Donc, pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est au diable, je l'ai mis à la portée. Ja, hier ist die Eva Saitchik, die Carmen.
Aber du hast gesagt, Celestine Gallimarier war eine ungewöhnliche Frau. Worin lagen denn so ihre Qualitäten? Was hat die Zeitgenossen denn so beeindruckt?
Also sie war wohl jetzt nicht unbedingt eine Jahrhundertstimme, wie zum Beispiel Pauline Viardot oder Isabella Kolbran, aber sie war wohl eine sehr beeindruckende Sängerdarstellerin, hat sich mit den Rollen auch stark identifiziert, geradezu exzessiv manchmal. Es gibt eine schöne Geschichte, die sie selbst bewertet hat, also ich weiß nicht, ob sie das stimmt oder ob sie sich ausgedacht hat, aber sie es bezeichnet. Also als sie die Carmen gesungen hat, die ersten Vorstellungen, da hätte sie wohl in dieser Kartenszene, wo die sich da die Karten legen, eine Vision gehabt, nämlich vom Tod des Komponisten. Und musste dann also quasi fast ohnmächtig von der Bühne getragen werden. Er ist ja dann auch wirklich kurz danach gestorben. Ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und was auch durch die Gerüchteküche ging in Paris, ihre Schwester ist wohl angegriffen worden von ihrem Ehemann und fast tödlich verletzt worden durch einen Messerangriff. Hat das aber überlebt. Dann gab es einen Schauprozess. Also, dass man sich gesagt hat, naja, Carmen wird ja auch erstochen. Vielleicht hat sie das ja auch so ein bisschen gemacht wegen, heute würden wir sagen, Schocktherapie, um diese Familientragödie zu verarbeiten.
Oh
und
mein
so.
Gott.
Schon eine schräge Frau.
Ja, oh ja, klingt so. Und es ist bestimmt auch spannend, so einer Frau nachzueifern. Aber geht das überhaupt? Ich meine, so eine Messerattacke kann man schwerlich nachstellen heutzutage. Das direkte Erleben fehlt ja. Aber kriegt man trotzdem mit, wer sie so war durch dieses Album jetzt?
Ja, ich glaube schon. Also es geht ja auch gar nicht darum zu zeigen, wie genau jetzt die Gallimarier gesungen hat, Note für Note. Also Imitation ist nicht das Ziel solcher Alben. Benjamin Appel zum Beispiel, der will ja in seiner Fischer-Dieskau-Hommage dieser neuen CD jetzt auch nicht unbedingt ein Abziehbild sein.
Da muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Der kommt, ist doch morgen unser Gast, deshalb muss ich das
ja,
sagen.
Ja, unbedingt
morgen nach 11 Uhr, ganz lange, Benjamin Appel. 100 und, Jahre Dietrich Fischer-Dieskau.
Genau, und der will ja schließlich auch jetzt nicht so klingen wie Fischer-Dieskau, sondern eben auch nur zeigen, dass es ein toller Sänger war und ein Vorbild. Und hier ist das so ähnlich. Aber es entschlüsselt sich dann doch sehr schön über das Repertoire, was das für eine Frau war und wie die Stimme auch geklungen hat. Denn in diesen Fällen ist es ja so, dass die Rollen auch für die Sängerin konzipiert waren direkt. Also die Komponisten haben die Rollen für sie entworfen. Mhm. Und auch hier ist eben Eva Zajcik mit Arien dabei, ausschließlich, die eben auch Gallimarie gesungen hat. Das ist ein erstaunliches Panorama, nicht nur an Figuren, sondern auch an Komponisten. Also die sang zum Beispiel auch zwei Hosenrollen für Offenbach, zum Beispiel die Titelfigur seines Fantasio.
Also die Hosenrolle Fantasio von Jacques Offenbach. Ja, die Eva Zajcik, die schlüpft also in die Rolle von Celestine Gallimarier. Tut sie das überzeugend? Wie gut ist sie?
Ja, wir haben natürlich bei einigen Aufnahmen gute Möglichkeit zu vergleichen, wie andere Sängerinnen das machen. Anne-Sophie von Otter mit Fantasio, Merlin Horn mit Mignon und viele, viele kamen natürlich. Und man würde jetzt hier so ein bisschen, wenn man dazu hört, das ist eine sehr warme, sehr volle Stimme. Klingt auch sehr
total
jugendlich,
ja,
sehr
ja.
Schlank. Aber vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungswillen würde man manchmal noch erwarten, auch im Vergleich mit anderen Sängerinnen, so ein bisschen lebendiger. Auf der Habenseite steht, dass Gallimarier, also diese Vorbildsängerin, eben auch ein starkes lyrisches Talent besessen haben muss. Also wie diese ganzen Kompositionen für sie beweisen. Fast alle Komponisten haben ja eben auch verhangene, fast deprimierte Passagen geschrieben und die Erwartungen an diese lyrische Tiefe, die man jetzt natürlich hat, das löst Eva Zajcik restlos ein, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, also sowohl technisch wie emotional sehr befriedigend gelöst. Meine größte Bewunderung gilt aber dem erstaunlichen Fortschritt dieser Künstlerin. Sie sagt im Booklet, ich wollte sie als Zuhörer eine Eva Zajcik entdecken lassen, die sie bisher noch nicht kennen. Und das ist ihr auch wirklich gelungen. Also vor wenigen Jahren habe ich sie auch besprochen und habe noch bedauert, dass es zwar wunderbares Stimmmaterial ist, dass sie aber so wenig Temperament hat, dass es immer alles so traurig klingt, was sie singt. Und das kann man ja nicht behaupten. Man könnte pointiert sagen, Eva Zajcik hat sich durch das Porträtieren dieser rebellischen Gallimarier auch selbst emanzipiert.
Das war jetzt ein eher unbekannterer Komponist. Poirs heißt der, klang mal ein bisschen wie Offenbach. Den haben wir auch mit ihr gehört, Bizet auch. Was gibt es noch so auf dem Album?
Also insgesamt sind es 16 Stücke, davon 2 instrumental übrigens. Was ich immer eine große Tugend finde bei solchen vokalen Revuen, weil das Ohr dann eben auch mal ausruhen kann von immer derselben Stimme. Natürlich gibt es hier auch Mignon von Thomas zu hören und tatsächlich sehr, sehr viele unbekannte Komponisten. Und zwar so unbekannt, dass auch ich, der sich ja seit vielen Jahren, speziell eben auch mit der Oper des 19. Jahrhunderts beschäftigt, noch nie was von denen gehört hat. Das will schon was heißen. Ja. Also De Fay, Grisard, da kann ich nur mit den Schultern zucken.
Aber sag mal, Matthias, gräbt man da jetzt vielleicht nicht ein bisschen zu tief und zu verkrampft nach Raritäten, einfach um der Raritäten willen?
Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, als ich so drauf geguckt habe auf das Album. Aber mir ist dann auch klar geworden, während der Beschäftigung damit, diese Sängerin Celestine Gallimarier, die war auch in Sachen Repertoire sehr eigenwillig. eigenwillig. Die sangen nämlich besonders gern Musik von Komponisten, die nicht etabliert waren. Das heißt, Offenbach und Thomas, das ist die Ausnahme. Da war es wohl interessant für sie, dass es diese androgynen Figuren waren. Das hat sie angezogen. Aber sie sang zum Beispiel nie solche Mainstream-Komponisten wie Aubert. Die wollte wohl vor allem Neuartiges zeigen und suchte auch eben den Kick für ihre Karriere abseits des Mainstreams. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Bizet, der war ja auch ein Risiko damals, weil vor der Carmen, die Karriere von Bizet war ja jetzt alles andere als erfolgreich. Und sie traf damit natürlich nicht immer ins Schwarze. Viele Komponisten sind heute vergessen. Aber gerade diese unbekannten Arien, ich finde das total aufregend. Das zeigt eben auch, wie viel Spannendes da auch noch unter dem Radar zu entdecken gibt.
Aber sind solche Arien ganz einfach zugänglich oder muss man die jetzt mühsam rekonstruieren?
Ja, also bei solchen Raritäten muss man da schon ein bisschen suchen und auch noch was machen. Und da ist wieder großer Dank angesagt an die Stiftung Palazzetto Brüsan, diese Forschungsstiftung, die war hier wieder mit involviert, namentlich auch der Musikwissenschaftler Alexandre Dradwitzky, der hier wieder mal im vollen Ansatz war, recherchiert hat, viele verschollene Arien wieder zugänglich gemacht hat. Und so kommen wir eben auch in den Genuss vieler kleiner Kostbarkeiten, die ich nur sehr empfehlen kann auf diesem Album, wie die folgende Arie von Jules Cohen. Auch nie gehört vorher, eine Arie aus dem Jahr 1866.
Danke, Matthias.
Le printemps qui m'enivre, le printemps sourit à mes mentons. J'ai vent au bruton, pour charmer, pour émerger, je vis le printemps qui m'enivre, le printemps sourit à mes mentons.
Die Mezzosopranistin Eva Sajcik hat ihr ein ganzes Album gewidmet, der Sängerin Celestine Gallimarié. Die war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, nicht nur in der Wahl ihrer Rollen, sondern auch der Komponisten, was natürlich eine Steilvorlage für ein spannendes Album ist. Eben war es die Arie der Diane oder Diane von Jules Coin, die hat Eva Sajcik mit aufs Album geholt. Das ist übrigens zusammen mit dem Orchestre National de Lille entstanden. Ich glaube, das haben wir gar nicht gesagt. Das Repertoire sitzt laut Matthias Keter. Ein Schuss mehr Dramatik hätte das Ganze zuweilen noch vertragen können. Aber die Künstlerin ist auf einem guten Weg und schreitet auf ihm mit 7 Meilenstiefeln voran. So in etwa kann man zusammenfassen, wie Matthias Keter die neue Aufnahme besprochen hat. Ausführlich gibt es das aber ab jetzt ein Jahr lang unter radio3.de.
Thank you.
Igor Levit hat Brahms gespielt. Die Nummer 2 der 3 Intermezzi für Klavier, Opus 117. Es ist 12.30 Uhr, 12:30.
Radio 3. Kultur kompakt.
Wieder mit Imke Krebs. Waltz into Space, also Walzer in den Weltraum. So lautet das Motto einer Aktion der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Was passiert da, Imke?
Da wird ein Walzer in den Weltraum geschickt, und zwar dieser hier. Ja, das ist der berühmte Donauwalzer vom Walzerkönig Johann Strauß Sohn, also die heimliche Hymne Österreichs. Morgen startet die ESA ihre musikalische Weltraummission in einer Ausstrahlung mit den Wiener Symphonikern. Und mit dieser Aktion wollen die ESA und die Organisation Wien Tourismus etwas nachholen, was 1977 versäumt wurde. Damals wurden ja die beiden Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 ins All geschickt mit den berühmten Golden Records an Bord. Und auf diesen Schallplatten oder ja, Metallplatten auf jeden Fall sind ja Informationen aus allen möglichen Bereichen, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaften, Fotos und so weiter zu finden, in der Hoffnung, diese könnten irgendwann auf intelligentes, außerirdisches Leben treffen und die Außerirdischen könnten es dann auch entschlüsseln. Und im Bereich Musik sind Werke von Bach, Beethoven, Mozart, Louis Armstrong und Chuck Berry drauf. Die wurden ausgewählt. Strauß-Walzer an der schönen blauen Donau, den wir eben gehört haben, der hat es darauf nicht geschafft. Der bevorstehende 200. Geburtstag von Johann Strauß Sohn, der wird nun als Anlass genommen, das nachzuholen. Und dafür soll eine ESA-Antenne in Spanien eine Aufnahme der Generalprobe des Konzertes von Samstag senden. So als kleinen Act natürlich, aber es ist keine Live-Ausstrahlung. Man will einfach technischen Problemen vorbeugen.
Wie so eine Probe. Und dann tanzen irgendwann die Aliens Walzer.
Wahrscheinlich, im Dreivierteltakt.
In diesen Tagen melden sich immer mehr Kulturschaffende zum Thema Gleichschaltung in den USA zu Wort. Auch der Schriftsteller Bernhard Schlink hat sich jetzt geäußert.
Bernhard Schlink, der ist 80 Jahre alt. Viele kennen ihn vor allem als Autor des Bestsellers Der Vorleser. Er blickt mit großer Sorge in die USA. Er hat ja eine US-amerikanische Lebensgefährtin und er pendelt zwischen den Wohnsitzen Berlin und New York, bekommt also die Veränderungen wirklich hautnah mit. In den USA, sagt er, gäbe es eine Gleichschaltung, wie es sie 1933 in Deutschland gab. Teils durch staatliche Nötigung, teils in vorauseilendem gesellschaftlichen Gehorsam. Das hat er dem evangelischen Monatsmagazin Chrismon gesagt in der Juni-Ausgabe. Also demnächst wird das zu lesen sein. Ja, er sagt, Präsident Donald Trump zerschlage die Einrichtungen, die die Fairness der Wahlen gewährleistet hätten. Die Wirtschaft schalte sich selbst gleich. Große Kanzleien täten es ihr nach. Und weiter sagt er, die Universitäten müssen das, was gesagt und geforscht werden darf, auf Trumps Linie bringen oder zerstörerische Mittelkürzungen einfach hinnehmen. In den gesellschaftlichen Institutionen werden Sprachregelungen ausgegeben, damit man nicht in das Visier der Trump-Administration gerät. Das sagt Schlink, der das ja auch gut beurteilen kann aus juristischer Sicht, denn er ist von Hause aus Jurist. Auch in Deutschland, in Europa, in den USA und in Asien werde der populistische Autoritarismus immer stärker und schränke Recht und Freiheit drastisch ein.
Bernhard Schlink, einer von vielen, die sich zu dieser Politik äußern. Kritisch und ängstlich auch. William Shakespeares Sommernachtstraum hat auch 4 Jahrhunderte nach seiner Entstehung nichts von seinem Zauber verloren. Der Sommernachtstraum steht derzeit auf dem Spielplan des Theaters in Brandenburg an der Havel und das ist dein Tipp.
Für diese Produktion hat sich das Theater das Ensemble Persona eingeladen. Das stammt aus München. Es besteht aus freischaffenden Theaterkünstlern. Und die legen ihr Augenmerk auf eine sorgfältige Sprachbehandlung und eine klare, unprätentiöse Spielweise. Sie werden also diese hinreißende Komödie auf ihre Art und Weise präsentieren. Shakespeare hat mit dem Sommernachtstraum ja ein humorvolles Verwirrspiel um zwei junge Liebespaare geschrieben, das Zuschauer in einen magischen Wald entführt, und zwar in einen Wald, in dem Feen und Trolle den Menschen die Köpfe und Sinne auch verdrehen. Dazu spielen die Brandenburger Symphoniker unter Andreas Spering die Schauspielmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy, die im 19. Jahrhundert entstanden ist. Ja, heute, morgen und übermorgen wird der Sommernachtstraum in dieser Form in dieser Inszenierung im Brandenburger Theater im Großen Haus aufgeführt. Die Vorstellungen beginnen jeweils 19.30 Uhr. Es gibt noch Karten. Die kosten von 17,50 Euro bis 23 Euro.
Danke, Imke.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Diese Stimme beseelt das Chanson und beatmet es. Und diese kratzt am Blues retromodern. Oder diese, eigenwillig schlingernd, keine Höhenangst. Stimme für Stimme für Stimme für Stimme heißt bei uns The Voice und hat zwei Gastgeberinnen.
Ich bin Ortrun Schütz und bei mir geht's heute eine Stunde lang um Björk.
Ich bin Susanne Papavasiliou. Herzlich willkommen zu dieser Liederreise durch die Welt von Linda Ronstadt.
Sängerinnen und Sänger aus aller Welt, ohne stilistische Grenzen, handverlesen. Großartige Stimmen. The Voice. Samstags, 23 Uhr, auf Radio 3. Wie es euch gefällt. Thank you.
Das Freiburger Barockorchester hat sich hier den ersten Satz des Brandenburgischen Konzertes Nummer 4 geschnappt, womit wir einmal mehr Johann Sebastian Bachs Musik bei Klassik bis 2 hatten. Schön. Für den Haudegen der historischen Aufführungspraxis, ich meine den Italiener Giovanni Antonini, ist sein Tun und Wirken als Dirigent ganz klar ein Ausprobieren, ein Versuch, der eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Er möchte dem Original nah und näher kommen und vor allem auch der Art und Weise, wie damals Musik gehört worden ist und wie heute. Also Antonini sagt, ich glaube, dass das heutige Konzertpublikum das nicht mögen würde, weil es so ungewohnt ist, also wie damals musiziert worden ist. Und die damaligen Besucher wären vermutlich verstört von unserer heutigen Aufführungspraxis. Auch mit seinem derzeit laufenden Haydn-Projekt wendet er sich natürlich ans heutige Publikum. Er versucht erst gar nicht, sowas wie ein Imitat zu schaffen von damals. Das ist was ganz Eigenes und das mit großem Erfolg. Thank you. Bis 2032 will Giovanni Antonini alle Haydn-Sinfonien aufgenommen haben. Er ist gut dabei mit seinen Orchestern Kammerorchester Basel und Il Giardino Armonico. Hier waren beide zugange beim Schlusssatz aus Josef Haydns Nummer 98. Karl Philipp Emanuel Bach war der Revoluzer der Bachsöhne, was ihm wohl auch zu seiner besonderen Berühmtheit verholfen hat. Und von seinen Flötenkonzerten ist das in D-Moll mit Abstand am bekanntesten. Dabei gab es immer wieder Zweifel, ob es überhaupt von ihm ist. Ganz sicher war, dass es eine Fassung des gleichen Konzertes für Cembalo und Orchester von ihm gibt. Man hat auch immer gedacht, dass das die Originalfassung ist. Ist es aber gar nicht. Inzwischen ist man der Meinung, dass das Flötenkonzert zuerst da war und definitiv von ihm. Naja, das ist schon wichtig, sowas zu wissen. Für unsere Aufnahme nachher mit Ariel Zuckermann, vielleicht nicht ganz so kurz nach eins auf Radio 3. Und hier ist Musik von Sergei Rachmaninow. Das wird ein orientalischer Tanz. Thank you.
Der Pianist Alexander Mielnikow gibt jedem das Gefühl, allein für ihn zu spielen. Nun kommt die nächste Gelegenheit, sich vom Künstler beschenken zu lassen. Im Nikolaisaal Potsdam beim Konzert mit der KAP, der Kammerakademie Potsdam. Lebensfreude steht als Motto im Raum. Felix Mendelssohn-Bartholdys erstes und zweites Klavierkonzert. Die Ideen dazu entstanden auf Reisen voller Freude. Ausgelassen beschwingt ist auch die Ouvertüre der Komponistin Mariana von Martinez. Besonders an Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie ist ein Solo am Cembalo. Und am Cembalo wird der Pianist es auch spielen. Lebensfreude. Die KAP und Alexander Mielnikow. Am Sonntag im Nikolaisaal Potsdam. Radio 3. Wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Blatten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. In den USA geht der Rechtsstreit über die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der